Ihr Lieben, am vergangenen Sonntag haben wir Ostern gefeiert. Ostern ist Gottes Erinnerung, dass er auf krummen Linien gerade schreiben kann, dass er menschliche Sackgassen als seine persönliche Startbahn nutzen kann. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine passende Verheißung für unseren Neustart ins neue Mitarbeiterjahr. Wir lassen uns neu rufen. Neu hineinstellen in Gottes Sendung. Was läge also näher, als sich eine nachösterliche Berufungsgeschichte vorzunehmen, um den Schwung von Ostern gleichsam mitzunehmen? Ich bin dabei fündig geworden beim Ortsheiligen des Expo-Wahls, der sogenannten Kirche für Suchende und Fragende. Wer sollte das sein? Natürlich der Apostel Thomas, vielen als der sogenannte ungläubige Thomas bekannt. Und ich lese aus Johannes 20, am Abend, aber dieses ersten Tages der Woche, also am Ostersonntag, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann werde ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war diesmal bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Ich finde, diese Geschichte spiegelt schön diese Ambivalenz, die mancher fühlt, wenn er in der christlichen Gemeinde ein Amt übernimmt, eine Aufgabe, wie einige von euch heute. Wir sehen hier einerseits die Jünger, wie sie von ihrem auferstandenen Herrn beauftragt werden, sein irdisches Werk fortzusetzen. Da fragt man sich natürlich, tja, wie soll denn das gehen, dass Menschen Gottes Werk fortsetzen? Ich meine, keiner, der ernsthaft bei Verstand ist, kann sich dazu in der Lage fühlen. Und analog beschleichen uns bei der Übernahme eines solchen Amtes dann auch Fragen: Können wir das? Sind wir gut genug? Haben wir eigentlich genügend Zeit dafür? Kann ich das Richtige antworten, wenn ich als Repräsentant des Expo-Wahls angesprochen werde? Auch wird man bei diesen historischen Jüngern das Gefühl nie los, dass eben diese Truppe ja irgendwie auch ein merkwürdiger Haufen ist, der bis zuletzt seiner Eignung schuldig bleibt, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein, wie es ja seit den Blues Brothers so eindrücklich heißt. Nicht dafür reicht ein kurzer Blick auf diese Pleiten-, Pech- und Pannenserie, die so vor Ostern sich ereignet. Am Gründonnerstag wird Jesus durch seinen Jünger Judas verraten. Am Karfreitag leidet sein Jünger Petrus an Gedächtnisverlust, als man ihn auf seine Zugehörigkeit zu Jesus anspricht. Und 2 Tage später sagt Thomas: Ich glaube nur, was ich sehe. Wenn ich den Auferstandenen nicht angefasst habe, dann glaube ich nichts. Punkt. Bleiben noch 9 andere Jünger. Und die haben Schiss und die verstecken sich. Insofern kann ich sagen, der Vergleich mit den vorösterlichen Jüngern ist einer der wenigen, der nicht unglücklich macht. Und dann, und vielleicht gerade deshalb, ist dann was Besonderes passiert. Jesus bringt ihnen etwas mit, was fortan der Game Changer sein wird. Er bläst ihnen nicht etwa den Marsch, sondern den Heiligen Geist ein. Und das ist so eine Szene, erinnert man sich vielleicht, gab's schon mal. Ja, erstes Kapitel der Bibel. Gott erschafft den Adam und bläst ihm seinen Atem ein. Sein Leben pulsiert fortan im Menschen. Der Mensch steht in einer besonderen Verbindung zu seinem Gott, anders als das Tier, was ja auch lebt, irgendwie, aber eben anders. Also Neuschöpfung, Einblasung göttlichen Atems, das ist nun auch bei den Jüngern. Die Botschaft von Jesus soll nun durch sie verkündigt werden, seine Liebe in ihrer Gemeinschaft repräsentiert, seine Versöhnung durch das Kreuz von ihnen im Abendmahl vergegenwärtigt. Es handelt sich in dieser Szene um einen Akt von Neuschöpfung, wie damals bei der Schöpfung der Welt. Hier beginnt was Neues, was nicht aus dem Alten erklärt werden kann. Da ist keine Kontinuität zwischen vorher und nachher, keine Kausalität, dass man sagen kann, das kommt davon und dann ist das geworden. Nee, das ist ein wirkliches Wunder, was mit der Jüngerschar über Ostern passiert ist. Aus Angsthasen werden, nein, nicht Osterhasen, sondern mutige Zeugen der Auferstehung. Warum? Weil Gott sich diese Zeugen schafft, weil er es will und weil er es kann, weil Gott seine Gemeinde baut, weil er keinen Zweifel dran lässt, dass es seine Gnade und seine Liebe ist, die hier motiviert. Darum begabt er Berufene, anstatt Begabte zu berufen, könnte er ja auch machen. Eine Berufung erfolgte gleichsam so in letzter Minute, man könnte sagen noch quasi auf dem Flughafen vor dem Abflug zum Vater. Thomas ist der Prototyp des Zweiflers. Die gab es zu allen Zeiten in der Gemeinde. Und wenn du einer bist, keine Panik, du bist hier richtig. Thomas ist einer, der stets möglichst handfeste Beweise sucht, für die er sich dann mit Haut und Haaren verschreibt. Ich finde das total verständlich, nicht? Es geht beim Glauben ja um alles, mein Fundament, auf dem ich stehe. Und das setzt sorgfältige Prüfung voraus, nicht? Bei einem Haus engagieren wir einen Statiker. Der Tod ist ein Riesenproblem. Das spielt sozusagen in der Champions League unserer Probleme. Wenn jemand behauptet, den zu besiegen, das muss er dann schon belegen. Und für unsere Expo-Wahl-Insider sage ich mal, er war ein Blauer. Lachen schon einige. Wir hatten so eine Typologie mal auf einer Freizeit miteinander besprochen. Das war so einer, ich erkläre das für die anderen, der sagt so, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das war so einer, der guckt erst mal lange, bevor er den ersten Schritt geht. Er weiß das auch und formuliert deshalb mit großem Nachdruck, ich muss Jesus im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Sonst begreife ich das mit der Auferstehung nicht und ich werde nicht glauben. Punkt um. Und den Sonntag mit der Erscheinung des Auferstandenen hat er ja nun leider dummerweise verpasst. Aber noch war ja nicht aller Sonntage Abend. Wichtig ist, das ziehe ich für uns daraus, dass du am richtigen Ort suchst. Na, der hat sich nicht auf dem Forum Romanum rumgetrieben, sondern er war dann sonntags mit dabei bei den Jüngern und hat mit ihnen Kreuz und Auferstehung gefeiert. Ja, dann kommt Jesus auch zu dir. Nicht? Aber wenn man nicht dabei ist, dann kann man sich eigentlich auch nicht beschweren und zu sagen, oh, das mit dem Glauben fällt mir echt schwer. Man muss schon an die Orte gehen, wo man das auch finden kann. Kleiner Verheißungskick dazu. Zu Thomas kam Jesus bereits eine Woche später. Wie genau das geschah? Ich würde sagen, Thomas sah sich plötzlich auf sehr tröstliche Weise erkannt. Jesus macht ihm ein Angebot, das dem Innersten seines Herzens korrespondiert. Jesus fordert ihn auf, das zu tun, was er sich von Herzen wünscht. Diese Wundmale, also die Spuren seines Todes, sie kann es genau untersuchen. Und dieses Angebot sprengt diesen trotzigen Widerstand und auch manch eigensinnige Bedenken hinweg. Ich glaube, das gehört so zum Wesen der Gottesbegegnung. Man hat so Ideen, wie das so geschehen könnte. Und dann mache ich das genau so. Es läuft dann alles doch anders. Und wir begegnen in diesem Moment mit Gott immer auch uns selbst in einer Weise, dass wir uns selbst tiefer verstehen, indem wir merken, hier ist einer, der uns offenbar besser versteht, als wir uns selbst verstehen. Hier führt mich einer tiefer ins Leben rein, indem er mich einen Weg führt, den ich vorher gar nicht als zielführend erkannt habe. Mich erinnert diese Szene so ein bisschen an eine andere Szene, auch im Johannesevangelium. Da ist so ein anderer Typ, der heißt Nathanael, und der begegnet Jesus und der knurrt erstmal, nicht? Der sagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Kennt man in der Kirche auch. Es gibt Menschen, die haben so eine merkwürdige Art der Kontaktaufnahme. Jesus sieht da aber offenbar ganz gnädig drüber weg, lobt ihn für seine ungeschminkte Ehrlichkeit und ruft in ihm diese Gewissheit hervor, von Jesus durch und durch erkannt und angenommen zu sein. Und dann diese erstaunliche Reaktion, der bekennt ihn als Gottes Sohn aus dem Nichts heraus. Und ich denke mir, wo Wahrheit und Liebe in dieser Intensität aufeinandertreffen, da ist der Himmel der Erde nah, da können so Sachen passieren. Ja, Thomas erlebt das in der Mitte der Jünger am Sonntag. Er erlebt seine Berufung sozusagen im Gottesdienst, könnte man sagen. Gemeinde ist da, Jesus ist da, er redet durch sein Wort. Und das vorher geforderte Betasten fällt offenbar aus, wird in der Bibel nicht weiter beschrieben. Was Jesus sagt, lässt den Weg hinfällig erscheinen, den Thomas zunächst wählen zu müssen, meinte. Er ist beschämt, was ihm Jesus da anbietet. Und er hört den Ruf, den nur er jetzt hören kann, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Es ist dieser Widerhall seines trotzigen, ich werde nicht glauben. Und in dem Moment kam der eingeblasene Geist Gottes auch zu ihm. Er hat ihn begriffen, ohne ihn zu betasten. Wie? Ja, so wie wir auch, durch das Wort, allein aus Gnade. Und so ist das auch mit unserer Berufung. Sie knüpft an unsere Gaben, persönlichen Vorlieben vielleicht, so wie wir irgendwann mal zusammen in meinem Büro gesessen haben, haben ein Vorgespräch geführt, welches Ministerium würde dir naheliegen, was kannst du, was willst du. Und dann merkt man vielleicht, wenn man einige Zeit dabei ist, irgendwie hat Gott da was ganz Eigenes draus gemacht, eine Neuschöpfung. Ich sehe mich plötzlich da in neuen Aufgaben. Mein Herr und mein Gott, sagt Thomas, der gläubige Thomas jetzt, der neue Thomas, der berufene Thomas. Er bleibt ein Blauer, er bleibt ein Gehirntier, ein Denker. Aber er ist jetzt ein Glaubensdenker. Er wird vermutlich so einer der Vorfahren des späteren mittelalterlichen Theologen und Bischofs Anselm von Canterbury geworden sein. Der hatte das Credo, der Glaube fragt nach Einsicht. Wir haben Platz für so Leute in der Kirche. Ich darf mich outen. Ich bin auch einer von denen, die es immer theologisch ganz genau wissen wollen. Noch ein Gedanke. Jesus hatte seine Erscheinung vor den Jüngern stets mit so einem Friedensgruß eingeleitet. Friede sei mit euch. Und mit dem Berufungsauftrag der Jünger war ein besonderes Versprechen verknüpft. Die Erfahrung eines besonderen Friedensgeschenks, einer Ruhe, die mit der Gewissheit verknüpft ist, ich bin angekommen, ich bin jetzt da, wo ich sein muss. Ich glaube, dass die unterschiedlichen Zugänge zum Heiligen Geist in der Gemeinde auch verschiedene Wege zum Frieden beinhalten. Erkenntnistypen wie der Thomas finden den Frieden im Nachdenken über den Glauben. Petrus war eher der Impulsive, dieser Visionstyp, wenn die Mitarbeiterschaft sich endlich durch den Blick auf ihren Herrn zu einer Entscheidung durchringen kann, dann war der froh. Dann wurde dem ganz warm ums Herz. Und Johannes, der freute sich und fühlte tiefen Frieden und die Gegenwart Gottes, wenn die Jünger einen Abend mit guten Gesprächen und einträchtiger Gemeinschaft verbracht haben. In diesem Sinne sage ich, jeder nach seinen Gaben, aber alle im selben Geist, zusammen im Geist der Erkenntnis und der Wahrheit und der Liebe und unter dem einen Herrn Jesus Christus. Amen.